Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext. Wie führe ich ein vollkommenes, ein glückliches Leben? Diese Frage betrifft uns alle und hat bei den Philosophen Tradition. Ist es der wissenschaftlich-technische Fortschritt, der das Leben vervollkommnen hilft? Oder die Seelenruhe jenseits der stürmischen Affekte, die nicht selten das Glück verhindern? Kann die Natur weiterhelfen bei der Glückssuche? Oder ebnet uns die Kultur mit ihren zivilisatorischen Wohltaten den Weg zum Glück? Fragen, mit denen sich Michael Hampe, Philosophieprofessor an der ETH Zürich, in seinem neuen Buch »Das vollkommene Leben« befasst hat. Angelika Schett hat sich mit dem Autor über die verschiedenen Wege zum Glück unterhalten.
Michael Hampe, Sie haben zwei Hauptthemen. Das ist der Tod oder der Umgang mit der Endlichkeit und das andere Thema hängt auf diesem Hintergrund auch mit dem Streben nach Glück zusammen.
Ja, wenn man unendlich viel Zeit hätte im Leben, dann würde die Frage, ob einem das Leben gelingt oder nicht, vermutlich gar nicht besonders auf den Nägeln brennen, weil man ja, wenn einem etwas misslingt, immer wieder die Möglichkeit hätte, es anders zu machen oder es nochmal neu zu probieren. Aber dadurch, dass unser Leben endlich ist, stellt sich in dem Moment, in dem wir ein klares Bewusstsein davon haben, dass es endlich ist, diese Frage, ob das, was wir bisher so getrieben haben in der Welt, wirklich gelungen ist mit einer großen Intensität, sodass die Ernsthaftigkeit der Frage, ob das Leben gelingt, ob es vervollkommbar ist, nur da auftreten kann, wo man auch weiß, dass es mal zu Ende geht.
Sie haben Texte, die sich ergänzen, nebeneinander gestellt, essayistisch geschrieben. Der erste Text aus der wissenschaftsphilosophischen Sicht, da beschreiben Sie das Glück in der Vervollkommnung der Dinge, in technischen Verfahren und neuen Erziehungsmethoden. Wenn man das durchliest, hat man das Gefühl, das ist so eine etwas martialische Optik. Also der wissenschaftstechnische Fortschritt als Abschaffung des Unglücks.
Ja, das ist eigentlich die Idee, die Descartes im 16. Jahrhundert schon hatte, dass wir über Generationen hinweg unsere Lebenssituation durch Erkenntnis verbessern können. Er hatte sogar die Vorstellung, dass es ein paar Generationen dauern würde und dann können wir die Krankheiten und den Tod abschaffen. Und es wird eine gute Medizin geben, die uns auch sagen kann, wie wir uns verhalten sollen. Und dieses Ideal gibt es bis heute. Es ist ja auch nicht zu leugnen, dass der wissenschaftlich-technische Fortschritt uns das Leben sehr erleichtert hat und dass es viele Dinge gibt, vor denen wir uns nicht mehr fürchten müssen, weil wir technisch eingehegt existieren.
In diesem Teil gibt es auch eine Sequenz, die finde ich bemerkenswert. Da heißt es nämlich, das Unglück mache die Bewegung des Menschen zum Glück hin. Aber das Glück wolle nirgendwo hin, das Glück will verharren. Das heißt ja eigentlich, dass um wissenschaftlichen Fortschritt zu bewirken, brauchen wir das Unglück.
Ja, das sind eigentlich Probleme, die wir lösen wollen. Also denken Sie an die gegenwärtige Debatte über Verbrennungsmotoren und CO2. Viele Forschungen hier an der ETH werden dadurch angetrieben, dass man sagt, man muss die Brennstoffzellentechnik vorantreiben, weil wir dadurch ein Problem lösen können. Und es ist nicht so, dass man unbedingt ein Ziel hat, wie es schön wäre und das realisieren wir jetzt, sondern man hat ein Problem, das das Leben unschön oder gefährlich macht und das will man aus der Welt schaffen.
Nun bemerkt ja diese fiktive Person im Essay, deren Autor Sie natürlich sind, dass die Wahrheiten der Wissenschaft die Bedürfnisse der Menschen nach Intensität im Leben ja eigentlich nicht befriedigen. Und dafür gibt es dann den Glauben an Gott oder an die Liebe oder irgendetwas. Jedenfalls müsse deshalb das Intensitätsbedürfnis der Menschen wissenschaftlich-technisch gelöst werden, damit wir vom Unglück wegkommen. Das ist ja nun doch ein bisschen überraschend. Sind wir doch froh, dass wir diese nicht so nur wissenschaftlich-technischen Instrumente kennen.
Ja, das ist sicher richtig, dass wir da froh drüber sein können. Die Frage ist nur, inwiefern sie noch wirken, also die nicht wissenschaftlich-technischen Instrumente. Und die Religion und die Politik waren sicher früher einmal gesellschaftliche Einrichtungen, wenn man das so sagen kann, die das Intensitätsbedürfnis der Menschen befriedigt haben. Das tun sie heute im Verhältnis zur Unterhaltungsindustrie nicht mehr so richtig. Und die Gefahr, die in diesem Teil angesprochen wird, ist, dass die Suche nach Intensität im Leben eventuell zu Süchten führt, mit denen sich die Menschen schädigen. Und der fiktive Autor dieser Abhandlung versucht, das Problem zu lösen, wie man das Intensitätsbedürfnis der Menschen befriedigen kann, ohne dass sie sich Süchten hingeben müssen.
Zum Beispiel mit Mathematik das Individuum zu erfassen, dass man dann Effekte messen kann, mit denen man sich dann genauer und objektiver kennenlernen könnte. Und das ist ja eigentlich, was wir fürchten, dass wir die Effekte in so ein Messinstrument reinpressen. Aber eben dieser fiktive Autor meint, dann hätten wir viel größere Freiheit und Selbstbeherrschung der Person. Dann könnten wir nämlich eine Konstante des Unglücks, nämlich die Begierden, ausschalten. Ja.
Einerseits ist das natürlich ironisch gemeint, dass es da so etwas wie eine pharmakologische Affektsteuerung gibt. Andererseits wollte ich mit dieser Passage zwei Dinge ansprechen, die meiner Ansicht nach schon halbwegs Realität sind und die auch ganz ernst gemeint sind. Das eine ist die Erkenntnis in der Medizin und in der Pharmakologie, dass wir alle auch biochemisch verschiedene Individuen sind und dass eigentlich auch das Streben nach Gesundheit eines sein müsste, was sich ganz genau auf die einzelne Person einstellt. Das ist in der Alternativmedizin vielleicht schon länger ein Thema, aber es wird eben auch in der Schulmedizin immer mehr ein Thema, dass also jeder eigentlich eine individuelle Dosierung einer Behandlung, eines Pharmakon bekommen müsste. Und das Zweite ist, dass die Erfassung der Individualität in einer mathematischen Struktur eigentlich sehr gut geht, dass das Messen immer damit zu tun hat, dass man Individuen genau zu erfassen versucht. Und dieser fiktive scientistische Autor versucht jetzt quasi eine Erfassung, wissenschaftliche Erfassung der Individualität hinzubekommen, bei der die Bedürfnisse, die bei jedem ein bisschen verschieden sind, chemisch abgebildet werden und es dann so etwas wie eine Selbststeuerung, eine technische Selbststeuerung konstruiert werden kann.
Und das heißt ja, dass die Menschen zur Vermeidung des Unglücks dann mit dieser Selbststeuerung etwas in der Hand hätten, um eben ganz bestimmte Affekte nicht zu schlimm werden zu lassen und so.
Ja, genau. Also wir leiden oft unter den problematischen Folgen unserer Affekte. Also denken Sie, Sie werden plötzlich wütend und geraten in einen Streit. Und das passiert uns ja allen, dass wir danach dann das Gefühl haben, also so wütend hätten wir dann auch nicht werden müssen. Und die Idee hinter dieser Selbststeuerung ist eine, die mir sehr wichtig in dem ganzen Buch ist, nämlich, dass um zu beurteilen, ob einem das Leben gelingt oder nicht, muss man sehr genau wissen, was man selbst eigentlich möchte und erwartet vom Leben. Also Selbsterkenntnis ist eine Bedingung dafür, dass man überhaupt eine Vorstellung von einem vollkommenen Leben, dass das eigene Leben es entwickeln kann. Und diese Selbsterkenntnis wird in dieser ersten Abhandlung eben auf wissenschaftliche Weise abgebildet, dass man den eigenen chemischen Haushalt erkennt. Aber das ist eines der Grundprobleme. Wie schafft man es, dass man nicht einfach irgendeinen äußerlichen Standpunkt übernimmt, sondern die Chiffre in dem Kontext ist, dass man eine eigene Stimme entwickelt. Es wäre doch gut, eine eigene Stimme zu haben. Und der Grundkontrast in dem ganzen Buch ist quasi der zwischen einen Standpunkt einnehmen und eine eigene Stimme haben. Also ein Standpunkt einnehmen bedeutet, ich habe die Meinung einer bestimmten politischen Partei, ich habe die Meinung eines bestimmten Glücksratgebers oder ich übernehme die Position einer religiösen Konfession. Und davon abgrenzend soll es darum gehen, dass ich genau das tue und sage, was sich aus meinem bisherigen Leben ergibt. Und das ist etwas, was es als Standpunkt auf der Welt noch nicht geben kann, weil die Leben von allen Menschen eben verschiedene Leben sind.
Ebenso müssen die Menschen lernen, mit ihrer endlichen Lebenszeit umzugehen. Also auch eine Sinnerzeugung. Da gibt es auch eine Unterscheidung zwischen Wohlfühlglück und Sinn.
Ja, das Wohlfühlglück, das bezieht sich auf den Moment. Das ist eine Unterscheidung, die Wilhelm Schmid eingeführt hat. Also wenn ich gerade keine Schmerzen habe, wenn ich meinen Hunger gestillt habe, wenn ich einer angenehmen Tätigkeit nachgehe, dann fühle ich mich gerade wohl. Aber das Leben kann nicht daraus bestehen, dass eine Wohlfühlsituation nach der anderen eintritt. Das heißt, es kann schon daraus bestehen, aber wir würden, wenn wir über ein solches Leben nachdenken, nicht der Meinung sein, dass es uns gelingt, sondern es muss dabei ein Zusammenhang entstehen, dass man sagt, das eine, was ich erlebe, führt zu dem anderen oder ist für das andere da. Und wenn sich dieser Zusammenhang nicht einstellt, dann haben wir, auch wenn wir uns dauernd wohlfühlen und keine Schmerzen haben, trotzdem das Gefühl, ein sinnloses Leben zu führen. Viele Menschen, die gefragt werden, warum sie denn unglücklich sind, geben nicht unbedingt die Antwort, ja, sie fühlen sich gerade nicht wohl und haben Schmerzen, das könnte auch der Fall sein, sondern sie geben die Antwort, es ist alles so sinnlos, ich weiß gar nicht, wohin das führen soll.
Im zweiten Essay wird eine andere Optik eingenommen, nämlich das Glück, das mit der Seelenruhe einhergeht. Seelenruhe ist ja etwas, das uns allen etwas sagt. Das klingt schon mal schwer nach Glück. Womit hat das zu tun?
Ja, das ist eine alte philosophische Vorstellung, dass wenn man unglücklich ist, so etwas wie ein Sturm stattfindet in der Seele. Es gibt so eine stoische Metapher, dass die Seele ein Spiegel ist, ein Wasserspiegel. Und wenn wir in ganz heftige Affekte geraten, dann wird dieser Wasserspiegel durch einen Sturm aufgewühlt. Und sowohl Affekte, die wir positiv bewerten, wie das Verliebtsein, wie auch Affekte, die wir negativ bewerten, wie die Wut, führen zu einer Aufwühlung dieses Seelenspiegels in der stoischen Metapher. Die Konsequenz davon ist, dass wir nicht mehr richtig nachdenken können. Wenn das Nachdenken als ein Spiegel in der Welt angesehen wird, dann führen die heftigen Affekte dazu, dass wir nicht mehr richtig nachdenken können. So ist die Idee. Und die Konsequenz davon ist, dass wir auch nicht mehr darüber nachdenken können, ob uns das Leben gelingt oder nicht. Das heißt, wir sind dann in diesem Sturm der Affekte und machen irgendetwas. Weil diese Affekte so heftig sind, merken wir gar nicht, wohin das führt, was wir gerade machen. Und dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass wir nachdem diese Affekte wieder abgeebbt sind, der Meinung sind, jetzt haben wir etwas getan, was unser ganzes Leben ruiniert hat. Also im schlimmsten Fall, wir geraten in eine heftige Wut und bringen jemand um. Und dann sind wir danach den Rest unseres Lebens Mörder und müssen im Gefängnis sitzen oder was auch immer. Und nur weil es diesen kurzen Affektsturm gegeben hat, ist quasi unser ganzes Leben in eine Unordnung geraten, die dazu führt, dass wir es als misslungen beurteilen.
In diesem Teil der Abhandlung gibt es etwas, was ich noch wichtig finde, nämlich, dass die Erziehung der Kinder viel zu wenig oder fast überhaupt nicht das Glück im Auge hat. Und diese Seelenruhe, die stellt sich ja auch nicht von hier auf jetzt ein, sondern das ist ja etwas, was man vielleicht auch schon früh als Möglichkeit erfahren haben muss, was man natürlich nie erfährt, wenn man, jetzt sage ich es mal ein bisschen zugespitzt, abgerichtet wird, damit was aus einem wird und damit man die Leistungen erfüllt und Geld verdient und all solche Sachen. Da ist natürlich Glück wenig enthalten.
Ja, das ist auch für mich ein ganz wichtiges Thema gewesen bei dem Buch, dass in dieser Tatsache, dass wir auf das Glück in der Erziehung so wenig Wert legen, sich eine Tendenz in der gegenwärtigen Gesellschaft spiegelt, die nicht nur in der Kindererziehung sehr dominant ist, aber schon in der Kindererziehung sichtbar ist, nämlich dass es permanent darum geht, dass wir nicht erkennen, was wir eigentlich selbst mit unserem Leben anfangen wollen, sondern dass es dauernd darum geht, dass wir uns miteinander vergleichen. Ein permanentes Ranking stattfindet. In der Schule findet es statt dadurch, dass wir die Kinder miteinander vergleichen und ihnen Zensuren geben und fragen, hast du dich denn verbessert? Wie sind denn die anderen? Nach der Schule kommt dann die Frage, ob man es im Beruf zu etwas bringt, wie Sie gerade gesagt haben. Und inzwischen ist dieses Ranking ja, wenn Sie im Fernsehen schauen, wie viele Castingshows es da gibt oder auf dem Internet, wer alles wie beurteilt wird bei Facebook, bei eBay oder was es da alles so gibt, wo dann Käufer, Verkäufer und ich weiß nicht was gerankt werden. Die ganze Lebenswirklichkeit ist quasi ein Marktplatz geworden, auf dem ständig Bewertungen und Vergleiche stattfinden. Und wenn Sie sich ständig mit anderen vergleichen und ständig bewertet werden, dann finden Sie vermutlich nie raus, wie Sie selbst beschaffen sind und was Sie eigentlich selbst vom Leben erwarten. Und bei der Erziehung, denke ich, ist das eine ziemliche Katastrophe, wenn die Kinder es nicht lernen, darauf zu achten, wie sie selbst beschaffen sind und was sie selbst eigentlich vom Leben erwarten. Das ist dann im Grunde eine Erziehung zur Unmündigkeit, die dazu führt, dass man sich nur noch an externen Standards orientiert und gar nicht mehr an der eigenen Beschaffenheit.
Hauptirrtümer in diesem zweiten Essay: Reichtum, Ehre und Lust. Also da kann man sich ja was drunter vorstellen mit all dem, was Sie schon gesagt haben. Aber wie ist es eigentlich mit der Lust? Wieso ist die ein Hauptirrtum? Die macht ja eigentlich ganz froh.
Ja, die Lust macht sicher froh und die Seelenruhe ist nicht quasi als ein lustfeindliches Projekt gedacht in dieser zweiten Abhandlung, sondern worauf hingewiesen wird, ist nur der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, dass die körperliche Lust genauso wie bestimmte geistige Lüste ein Suchtpotenzial enthält, dass man also, weil das so angenehm ist, eine bestimmte Lustempfindung zu haben, die Tendenz hat, diese Lustempfindung immer wieder zu wiederholen und dass die Gefahr dabei ist, dass man Sinnzusammenhänge dadurch zerstört. Im schlimmsten Fall natürlich, wenn Sie von irgendeiner Droge abhängig werden, weil Ihnen die körperlichen Lustgefühle verschafft, dass Sie dann alles das, was an Sinnzusammenhängen von Ihnen hergestellt worden ist, in Familie, Beruf und so weiter, zerstören, weil Sie so viel Wert darauf legen, dass in möglichst kurzen Abständen und in der Regel dann auch in höheren Dosierungen Lusterlebnisse erzeugt werden. Und das führt in der Regel dann eben auch zu dem Gefühl, dass das Leben misslingt und dass man unglücklich ist. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht Leute gibt, die die Verwendung von Drogen und von körperlicher Lust gut steuern können. Das mag es auch geben.
Es gibt so ein nettes Zitat von Musil: Der Rausch sei ein bisschen Urlaub vom Leben.
Ja, das ist ein sehr schönes Zitat. Die Frage ist halt, also ich meine, Ulrich ist er vielleicht besonders begabt.
In der Mann ohne Eigenschaften.
Ja, was die Möglichkeit, einen Urlaub vom Leben zu nehmen angeht, frage ist, wie lange Sie das eben machen können. Also, wenn Sie diesen Urlaub vom Leben auf Dauer stellen, bedeutet das im Grunde, dass das Leben Ihnen wegrutscht gewissermaßen. Und ich glaube nicht, dass Sie dann in einem glücklichen Zustand sind.
Nun, das Streben nach Reichtum hat eine Suchtstruktur. Unsere Gesellschaft, in der wir Reichtumsgesellschaft, wird sie genannt, hat auch eine Suchtstruktur. Und es wird bemerkt in diesem Essay, Macht und Ehre führten nicht zum glücklichen Leben, denn der Kampf um Ämter ist ein dauernder. Und außerdem mache die Macht einsam und Einsamkeit sei nur für die Menschen unproblematisch, die gelernt hätten, die Gegenwart wahrzunehmen und die in ihrer Seelenruhe sorgenfrei sind. Die anderen seien unruhig und ängstlich. Das stimmt alles und ich glaube, das ist auch so auf den ersten Blick plausibel und doch, vielleicht ist es die Suchtstruktur, streben ja also die, die irgendwie dazu in der Lage sind, nach Macht und Einfluss. Das eigentlich ja wohlwissend.
Ja, das mit dem Wohlwissen ist halt so eine Sache. Sie können etwas quasi oberflächlich wissen und all das, was in diesem Kapitel vorkommt, ist uraltes Wissen, was in ganz vielen Büchern steht und Sie können es am eigenen Leib erfahren haben und deshalb vor etwas zurückschrecken. Also wenn Sie selbst nach Macht gestrebt haben und dann bei diesem Streben verzweifelt sind, dann wissen Sie über die Gefahren des Machtstrebens auf eine andere Art und Weise Bescheid, als wenn Sie ein Buch gelesen haben. Und die Verbindung zur Pädagogik hat damit zu tun, dass wir Sachen eben nicht nur über Bücher lesen lernen müssen, sondern dass wir sie auch am eigenen Leib erfahren müssen und dass unsere Gesellschaft quasi immer wieder Konkurrenzsituationen reproduziert, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns nicht gut tun, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass das Wissen auf dem Papier eigentlich zu keiner Änderung führt, sondern dass jeder quasi wieder von Null anfängt und dann erstmal mitkriegen muss, also das hat jetzt alles zu nichts geführt, dieses Macht- und Ehrstreben und dann versucht das abzustellen und dann ist es aber eben schon ein bisschen spät, weil man sich viele Dinge angewöhnt hat, die man sich nicht so leicht wieder abgewöhnen kann.
Der Tod, keine Frage, steht unserem Glücksstreben ja irgendwie auch im Wege. Umgekehrt ist auch ein unendliches Leben nicht unbedingt glückversprechend, da sind wir quasi im Dilemma, finde ich. Nun ist aber gerade der Tod für die Macht- und Ehrestrebenden was besonders Schlimmes, schreiben Sie auch. Denn Ehrgeiz und Eitelkeit seien ein wichtiger Motor. Alles fließe dem Schutz und der Erhaltung der Ich-Ausbreitung zu. Und dann ist ja klar, wenn das beendet wird, ist ganz schrecklich.
Ja, das hängt quasi damit zusammen, als was wir das begreifen, was stirbt, wenn unser Leben zu Ende geht. Und das kann eine unterschiedlich große Ausdehnung gewissermaßen haben. Also man kann sich als ein Wesen begreifen, das ein bestimmtes Imperium beherrscht, das bestimmte Finanzmittel zur Verfügung hat. Dann wird die Existenz in dem Moment bedroht, wo dieses Imperium angegriffen wird oder die Finanzmittel verschwinden. Die klarste Manifestation davon ist, dass Leute sich umbringen, wenn sie pleite gehen. Sie können sich aber auch als ein Wesen begreifen, das eigentlich nur die Ausdehnung hat, die durch die eigene Hautgrenze bestimmt wird, das eigentlich nur das Wesen ist, was in diesem Leib existiert und zudem der materielle Besitz und die persönlichen Beziehungen nur auf einer sehr oberflächlichen Weise gehören. Dann ist ihre Existenz vielleicht viel seltener bedroht. Also auch wenn sie Freunde verlieren, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, wenn sie ihren Beruf verlieren und sie sagen, eigentlich gehört das nicht zu mir, sondern das ist etwas, in das ich geraten bin im Laufe meines Lebens, sind sie nicht in ihrer Existenz bedroht. Und ein Aspekt der Theoretiker, die sich mit Seelenruhe beschäftigt haben, war immer, dass man das Ich ein bisschen einschmelzen soll, sodass das, was in der Existenz bedroht ist, möglichst klein ist. Weil wenn es sehr klein ist, dann ist die Gefahr, dass man in Verlustsituationen gerät, sehr viel geringer, als wenn das Ich ein Riesenimperium ist, was sich über den ganzen Globus ausgebreitet hat.
Die Seelenruhe hängt ja, so wird geschrieben, von der Einsicht ab, nur begrenzte Macht bei der Gestaltung des eigenen Lebens zu haben. Und das ist ja ziemlich quer zu dem, was man heute so liest und hört. Man hat ja angeblich alles in der Hand. Und dazu gehört auch, dass Leid ein notwendiger Aspekt der Endlichkeit des Lebens ist und nichts mit falscher Lebensführung zu tun hat. Das gehört ja irgendwie alles zusammen.
Ja, das gehört insofern zusammen, als Bestrafung für Dinge, die als falsch angesehen werden von der Umwelt, ja dadurch erzeugt werden, dass Leid verursacht wird. Man wendet sich ab von jemanden, man schimpft, im schlimmsten Falle gibt es körperliche Züchtigung. Und das führt dann zu der falschen Idee, dass immer dann, wenn wir in Leidzustände geraten, wir etwas falsch gemacht haben. Verallgemeine einfach diese Strafsituation auf unser ganzes Leben. Und das ist ein Irrtum. Nehmen wir an, Sie würden zufälligerweise immer alles richtig machen und nie in Ihrem Leben bestraft werden, würden Sie trotzdem leiden müssen. Es gibt eben kein Leben, das ohne Leid stattfindet. Und aus dieser falschen Verallgemeinerung ergibt sich dann die Vorstellung, na, wenn ich leide, dann muss ich in meinem Leben einen Fehler gemacht haben. Wenn ich nicht glücklich werde, muss ich auch einen Fehler gemacht haben. Irgendwer bestraft mich. Wenn mich nicht ein göttliches Wesen bestraft, dann bestraft mich die Gesellschaft. Und jetzt muss ich gucken, wie ich es eben richtig mache, damit das Leid nicht auftritt. Und das führt dann in eine aussichtslose Situation, weil wenn es richtig ist, dass es kein Leben ohne Leid gibt, dann versucht man da eine Glücksvorstellung zu realisieren, die notwendigerweise scheitern muss.
Eine Glücksvorstellung, die manchmal ja auch mit der Natur verbunden wird. Also die schöne Natur, die ist lieb und gut und bio und überhaupt. Also so, als wäre das was Feines und die Kultur oder das, was mit Technik und da überall, wo der Mensch die Finger drin hat, da ist es nicht gut. Woody Allen hat mal gesagt, ich bin mit der Natur nicht eins, sondern zwei. Ich weiß nicht, ob uns das bei diesem Gedanken weiterführt. Jedenfalls in dem Buch ist das Verhältnis Natur und Kultur auch nochmal besonders angeguckt.
Ja, also die Vorstellung, dass die Natur ein harmonisches Ganzes wäre, in dem das Glück leicht zu realisieren ist, die funktioniert in der Regel dadurch, dass man einen bestimmten Ausschnitt der Natur für die ganze Natur nimmt. Also ein Park ohne Raubtiere, durch den man bei Sonnenschein spaziert, ist natürlich eine schöne Naturvorstellung. Aber die Viren und Bakterien gehören ja auch zur Natur. Also auch die AIDS-Viren wollen sich vermehren. Und die Raubtiere, die uns ohne Probleme verspeisen, wenn wir an der falschen Stelle vorbeikommen, gehören auch zur Natur. Die idealisierende Landschaftsvorstellung führt zu der in der Regel falschen Vorstellung, dass die Natur ein Ort des Glückes ist. Und wenn wir unsere eigene Natur anschauen, dann haben wir auch diese Neigung, nur bestimmte Tendenzen als natürlich anzusehen und andere nicht. Wenn die Psychoanalyse recht hat, und ich denke, in diesem Punkt ist sie sehr überzeugend, wenn man die eigenen Kinder anschaut, gibt es bei uns auch sehr destruktive Tendenzen. Ein kleines Kind räumt gerne mal den Tisch ab und schmeißt das Geschirr an die Wand und freut sich an den Zerstörungen, die es anrichten kann. Und das ist etwas ganz Natürliches, dass man sich an der Zerstörungsmacht, die man hat, freut. Das ist aber nicht unbedingt etwas, was im sozialen Zusammenleben zu Glück führt. Und wenn man diese selektive Sichtweise auf die Natur aufgibt, dann merkt man, dass Naturprozesse etwas sehr Ambivalentes sind, dass sie eben zu Leitzuständen führen, aber auch zu Zuständen, die Freude machen, und dass die Natur auf keinen Fall der Garant dafür ist, dass wir glücklich werden. Und die gefährlichen Anteile in der Natur haben wir versucht, kulturell einzuhegen. Also dass keine Raubtiere in unseren Parks rumlaufen, sondern dass die im Zoo eingesperrt sind. Das ist ja genau eine Kulturleistung, mit der wir versuchen, das Bedrohliche und die Gefahren der Natur aus unserem Leben zu verbannen. Das gelingt uns nicht immer. Also bei Erdbeben und Tsunamis und Vulkanausbrüchen und Stürmen können wir das nicht machen. Aber wir versuchen, die Natur kulturell und technisch, soweit es nur geht, uns angenehm zu gestalten.
Die Gestalt des Kaspar Hauser, Sie verweisen da auf den Film von Werner Herzog. Als der dann in die Kultur eingeführt wird, war das für ihn eigentlich auch keine Verbesserung. Wir meinen ja gerne das Kultivierte und die Kultur. Da sind wir so zu den menschlichen Höhen, können wir vordringen. Zum Beispiel nur schon an dieser Gestalt zeigt sich, dass das so nicht ist, und bei Freud sowieso.
Ja, also bei Kaspar Hauser zeigt sich eben diese Konkurrenzsituation, in die Menschen in der Kultur sehr leicht geraten. Wird in dem Film, finde ich, sehr schön dargestellt, wie er eben vorgeführt wird kulturell als ein Wesen, das sich bestimmte Kulturtechniken aneignen kann, wie Klavierspielen und ordentlich Essen als Erwachsener noch, und dann verglichen wird mit anderen. Und dann erwarten die anderen Menschen, dass er sich daran freut, dass er eine solche Leistung vollbracht hat. Und er freut sich merkwürdigerweise überhaupt nicht daran, weil er diesen Leistungswillen gar nicht entwickelt hat. Und das führt zu einem völligen Fremdheitszustand von ihm in der Wirklichkeit. Er freut sich dann, wenn er ein Tier füttern kann, und hat mehr soziale Kontakte zu den Wesen, denen er da ein bisschen was Gutes tun kann, als zu den Menschen, die glauben, dass sie ihm erziehen und dadurch kultivieren, wenn sie ihm das Klavier spielen und das Essen mit Messer und Gabel beibringen.
Das heißt also, auch die Kultur macht nicht wirklich glücklich.
Die Kultur macht sicherlich nicht glücklich, sondern sie ist so ähnlich wie die Technik etwas, was viele Dinge im Zaume hält, die uns bedrohen. Also wir gehen eben nicht aufeinander los mit körperlicher Gewalt, weil wir kultivierte oder zivilisierte Umgangsformen lernen. Wir ekeln uns voreinander nicht, weil wir bestimmte Zivilisationstechniken im Umgang mit dem eigenen Körper gelernt haben und so weiter. Aber das ist natürlich noch kein Ausgangspunkt für ein sinnvolles Leben, das einen Zusammenhang hat.
Im Teil, an dem Sie Sigmund Freud zitieren, der ja natürlich mit dem Unbehagen in der Kultur da auch gut reinpasst, da ist ein Satz: Kultivierung bedeutet nicht Verschwinden der Aggression, sondern deren Umformung.
Ja, das ist diese Vorstellung, dass die aggressiven Tendenzen von Menschen genauso wie die libidinösen Tendenzen entweder ausgelebt werden, dann führen sie zu gefährlichen Situationen zwischen den Menschen, oder sie werden nicht ausgelebt, dann verschwinden sie nicht, sondern wie Freud das nennt, dann werden sie sublimiert, dann wird quasi die Kraft, die dahinter steckt, wenn wir etwas zerstören wollen oder wenn wir uns fortpflanzen wollen, die wird zu etwas anderem benutzt. Nämlich zum Beispiel zur Produktion von Kunst, von Wissenschaft oder von Technik. Und das sieht dann für uns von außen so aus, als wären wir völlig befriedet. Aber sobald diese Umlenkung aufhört, können die Menschen wieder sehr gewalttätig und sehr konkurrent werden. Und Freud hat das Ganze geschrieben nach dem Ersten Weltkrieg. Da haben sich viele gewundert, dass nach der humanistischen Zivilisierung der europäischen Menschen im 19. Jahrhundert, auf die alle stolz waren, wieder solche Grausamkeiten stattfinden könnten. Und Freuds Antwort darauf war, ja, diese Tendenz zur Grausamkeit, die war die ganze Zeit noch da. Sie ist nur wieder entfesselt worden und nicht mehr umgelenkt worden.
Was der Zweite Weltkrieg ja dann auch nochmal bewahrheitet hat. Grundvoraussetzungen fürs Glück, da schreiben Sie, die Anerkennung von Differenzen und Grundvoraussetzung fürs Unglück, Unfähigkeit, Differenzen zu akzeptieren. Das klingt jetzt mal sehr allgemein und theoretisch. Können Sie das irgendwie verbindlich machen?
Ja, die Idee dabei ist, dass wir nur erkennen können, wie wir selbst beschaffen sind und was wir selbst möchten, indem wir verstehen, inwiefern wir uns von anderen unterscheiden. Wir können nicht Selbsterkenntnis betreiben, indem wir einfach in den Spiegel gucken, sondern wir verstehen nur, wie wir selbst beschaffen sind, indem wir merken, wie wir uns von anderen unterscheiden, sodass, wenn wir leugnen, dass wir alle verschieden sind, dann steht unser Leben in einer dauernden Anpassungsanstrengung. Wir versuchen immer so zu sein wie die Eltern, wie die Nachbarn, wie die Lehrer oder wer auch immer. Und das führt meiner Ansicht nach zum Unglück, weil wir dann unsere eigene Natur unterdrücken, unsere Individualität zerstören. Der richtige Weg ist meiner Ansicht nach, dass wir sehr genau hinschauen, warum wir anders leben wollen als alle anderen oder anders leben müssen sogar als alle anderen. Das aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der eigenen Existenz. Und das kriegen wir eben nur mit, wenn wir sagen, Verschiedenheit ist nicht etwas Furchtbares und führt zu Mord und Totschlag und wir müssen alle in Frieden das Gleiche tun, sondern unsere eigene Natur erkennen wir nur dadurch, wenn wir aufhören, Angst vor den Differenzen zu haben.
Wenn wir Differenzen, die Unterschiede aushalten, dann sei das eine Form der Friedfertigkeit und das wiederum wäre ja eine nicht ganz so schlechte Bedingung fürs Glück.
Ja, es ist einerseits eine Form der Friedfertigkeit, aber diese Friedfertigkeit ist dann nur der Anfang der Selbsterkenntnis. Also erst hört man auf, die Differenzen im schlimmsten Fall gewalttätig einzuebnen. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, ich erkenne die Differenzen und erkenne dabei mich selbst als verschieden. Und dann weiß ich, was ich machen muss in meinem Leben. Das mit sich selbst übereinstimmen kann erst da stattfinden, wo die Furcht des Abweichens von anderen Personen verschwunden ist.
Irgendwo schreiben Sie auch, und das jetzt zum Schluss, dass wenn man glückliche Menschen fragt, worin ihr Glück besteht, können die oft gar nicht sagen, womit das zu tun hat.
Man kann über die Welt nachdenken, indem man sie anschaut wie eine Guckkastenbühne. Und wenn man das lange genug macht, dann schaut sich selbst dann beim Leben quasi zu. Man kommt dann selbst auf der Guckkastenbühne vor. Und in der Situation kann man sehr genau sagen, ob man glücklich ist oder nicht glücklich ist. Aber es bleibt immer eine Differenz zwischen der Welt und der eigenen Tätigkeit auf der einen Seite und diesem Reflektieren. Und die andere Möglichkeit ist, dass man in der Welt vorkommt, dass man nicht vor der Bühne sitzt, sondern auf der Bühne spielt und die eigene Reflexionsfähigkeit benutzt, um möglichst gut mitzuspielen. Und in dieser Situation reißt einem dann die Frage, bist du glücklich oder bist du nicht glücklich, oft aus dem Spiel heraus. Und man weiß jetzt erstmal gar nicht, was man mit dieser Frage anfangen soll. Und ich glaube, das ist die Situation von glücklichen Menschen. Die machen einfach das, was zu ihrem Leben gehört und sie denken nicht darüber nach, ob sie es richtig oder falsch machen, sondern sie merken einfach, dass es gut läuft, platt gesagt.
Michael Hampe, Philosophieprofessor an der ETH Zürich, zu Fragen nach dem Glück im Gespräch mit Angelika Schett.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.